Deutschlandfunk Interview.
Mehr als 50 Tage dauert dieser Krieg nun schon. In der Ampelkoalition, die die deutsche Bundesregierung trägt, gibt es vor allem in der SPD sehr unterschiedliche Meinungen dazu, ob Deutschland Waffen liefert. Wenn ja, welche Waffen geliefert werden sollen, auch schwere Waffen. Und dabei wird der Umgangston zwischen Befürwortern schwerer Waffenlieferungen und Gegnern in dieser Partei durchaus hörbar harscher und brüsker. Nun will der Bundeskanzler, will die Bundesregierung zusätzlich 2 Milliarden Euro ausgeben. Das ist eine, wie es heißt, Ertüchtigungshilfe, die überwiegend der Ukraine-Hilfe zugute kommen oder kommen soll. Das schreibt Bundesfinanzminister Christian Lindner auf Twitter. Heute am Ostersamstag positionieren sich derweil auch Teilnehmerinnen und Teilnehmer von rund 50 Ostermärschen deutschlandweit zu den Fragen Krieg, Frieden, Bewaffnung und Pazifismus. Am Telefon begrüße ich Everhard Holtmann, emeritierter Professor für Politikwissenschaft der Universität Halle-Wittenberg. Herr Holtmann, guten Tag.
Schönen guten Tag, Herr Gries.
Als die Ampelkoalition noch im Werden begriffen war und kurz danach, da war unheimlich viel und täglich von der Eintracht die Rede, wurde geradezu beschworen. Diese Eintracht ist die erstmal Geschichte?
Ich denke, in diesen zugegeben aufgeregten Zeiten täte man gut daran, sich Folgendes klarzumachen. Durch den von Russland losgebrochenen Krieg in der Ukraine und die dort verübten Kriegsverbrechen hat sich der Handlungskontext für die deutsche Außen- und Sicherheitspolitik zweifelsfrei dramatisch verändert. Und das zu bewältigen ist für alle drei regierungstragenden Parteien sicherlich eine enorme Herausforderung. Denn nicht nur für die SPD, sondern auch für die Grünen und die FDP stehen ja liebgewonnene, tradierte Grundüberzeugungen in Frage. Und ich vermag daher keine besondere Qualität des innerparteilichen Findungsprozesses bei der SPD zu erkennen. Man könnte darauf verweisen, die FDP etwa war seit Ende der 60er Jahre eine Konstante der auf Entspannung setzenden Ostpolitik wechselnder Regierungen. Und für die Grünen sind die Wurzeln in der Friedensbewegung ja Teil ihrer Gründungsgeschichte. Mir scheint also, in allen drei Bundestagsfraktionen werden unabweisbare programmatische Klärungsprozesse anstehen. Sie werden aber noch durch das gegenwärtige, von der Raison des Krieges diktierte Handlungszwang überlagert.
Ihr Eindruck scheint also nicht zu sein, dass besonders die Findungsphase, die Sie ausmachen, bei der SPD besonders sichtbar ist?
Ich denke, das mag man mit Hinweis darauf, dass die SPD ja die größte Bundestagsfraktion ist und die damit naturgemäß auch vorhandene Pluralität der Strömungen vielleicht erkennen. Aber wenn man einmal in die Geschichte auch massiver parteiinterner Konflikte und solche, die die SPD als Regierungspartei mit der von ihr gestellten Regierung ausgetragen hat, zurückgehen und dann etwa sich nochmal die Zeit des NATO-Doppelbeschlusses von Anfang der 80er Jahre vor Augen führt, dann ist die heutige Spannungs- oder Diskussionssituation zwischen Regierung und größter regierungstragender Partei damit überhaupt nicht vergleichbar.
Ist denn Ihr, sagen wir mal, politisches Bauchgefühl der Gestalt, dass Sie davon ausgehen, dass die Diskussion in der SPD so laufen wird, dass die SPD auch zum, ich sag's mal in Anführungsstrichen, auch Waffenlieferanten wird?
Ich denke, die SPD ist ja als Partei nicht weder im Rechtssinn noch in einem politischen Sinne der eigentliche Waffenlieferant. Über die Modalitäten der aus vielen guten Gründen ja jetzt auch in Gang gebrachten Waffenlieferungen einschließlich schwerer Waffen an die Ukraine kann und wird man unter Berücksichtigung der sicherheitspolitischen Gesamtlage und auch des Risikos, sich nicht in die rote Zone des Status einer Kriegspartei zu begeben, sicherlich nachdenken müssen. Aber ich gehe nicht davon aus, dass es hier ein besonders großes Stör- oder Verhinderungspotenzial der SPD geben dürfte, wie umgekehrt man ja auch darauf hinweisen kann, dass die Skandalisierung des vorgeblichen Zögers des Kanzlers Scholz von einzelnen Repräsentanten der Grünen und auch der FDP, dass Politiker sind, die außerhalb des engeren Kreises der Partei und Regierungsführung stehen und auch von den Spitzen der die Bundesregierung tragenden Fraktionen sind derlei kritische Absetzbewegungen ja nicht erkennbar.
Also bei den Grünen ist es ja schon sehr, sehr sichtbar und hörbar, dass etwa die Minister und Ministerinnen, Annalena Baerbock, Robert Habeck, sich sehr deutlich für Waffenlieferungen aussprechen. Ja. Das ist nicht mehr die Parteiführung, aber natürlich erste Reihe, allererste Reihe dieser Partei.
Das ist richtig und es scheint ja vor allen Dingen auch derzeit aufgrund der Erfordernisse der Situation einen entsprechenden Schulterschluss in dieser Frage zwischen allen Parteien in der Bundesregierung zu geben. Und wie gesagt, ich sehe nicht, dass es hier, sagen wir mal, entsprechende Distanzierungsbewegungen aus der einen oder anderen Regierungsfraktion in einem nennenswerten Ausmaß gäbe.
Helfen Sie uns vielleicht noch mal zu verstehen, wo die Konfliktlinien innerhalb der SPD verlaufen. Verlaufen sie zwischen Generationen in der SPD oder wo sehen Sie sozusagen die eine Seite verankert und wo die andere Seite?
Also der Generationenaspekt könnte durchaus eine Rolle spielen, denn jede Generation macht ihre eigenen Erfahrungen, die mit der jeweiligen politischen Sozialisation zusammenhängen. Und da mag es für die ältere Generation, die mit der Zustimmung zur von der Regierung Brandt-Scheel seinerzeit initiierten Entspannungspolitik, der Aussöhnung mit dem Osten und dem entsprechenden Versuchen, die Gräben der seinerzeitigen Blockpolitik des Kalten Krieges aufzulockern, die damit aufgewachsen sind, für die mag es durchaus schwieriger sein, sich davon zu lösen und sich auf neue Erfordernisse einzustellen. Insofern kann das durchaus ein Generationenkonflikt oder eine Generationendifferenz durchaus sein. Und es gibt sicherlich auch eine inhaltliche, politikfeldbezogene Spannungslinie, die man so beschreiben kann, dass auf der einen Seite ja die SPD als eine traditionelle Partei der wohlfahrtsstaatlichen Grundorientierung sich jetzt mit neuen auch finanziellen Verteilungskonflikten und Verteilungsfragen durch den enormen Aufwuchs der Rüstungsausgaben und der entsprechenden Waffenlieferungen auseinandersetzen muss. Also da mag bei dem einen oder anderen, und ich denke, das ist generationsübergreifend, schon die Sorge vorhanden sein, dass die jetzige sicherheitspolitische Agenda ein Stück weit auch die traditionelle Parteiagenda, die in Richtung wohlfahrtsstaatlicher Garantien und Sicherheiten geht, überlagern könnte. Mhm. Das ist also ein in die Zukunft projizierter Verteilungskonflikt, dessen Größenordnungen man derzeit sicherlich noch nicht genau abschätzen kann.
Da wir ja jetzt auch über die Frage von Waffenlieferungen und die Diskussion innerhalb der SPD sprechen, haben wir ja analytisch sozusagen zwei Seiten gebildet, wohl wissend, dass die Lage in der Partei sicherlich differenzierter auch ist. Aber zu welchen dieser beiden Gruppen würden Sie den Kanzler Olaf Scholz zählen?
Also ich denke, dass der Kanzler sich nicht nur, weil er als Inhaber der Richtlinienkompetenz ohne dies, nennen wir es mal so, einen stärker generalistischen Blick und Zugriff auf die von ihm präsentierte und repräsentierte Regierungspolitik haben muss, dass er sich nicht dem einen oder anderen Lager nun in einem klar definierbaren und dass sie die jeweilige andere Präferenz und Position klar ausschließende Position festlegen lassen muss und auch kann. Ich denke, das wird dann letztlich auch wiederum den Verteilungskonflikt auf die Ebene des Austausches und der Verständigungszwänge innerhalb der zwischen den drei Koalitionsparteien übertragen.
Olaf Scholz hat vor einigen Tagen dem RBB ein Interview gegeben, darin ein Zitat, etliche Zitate fallen auf, aber eines von denen, die auffallen, lautet: Manchen von diesen Jungs und Mädels muss ich mal sagen, weil ich nicht tue, was ihr wollt, deshalb führe ich. Gerade diese Begrifflichkeit Jungs und Mädels ist von vielen als ein bisschen von oben herab wahrgenommen worden. Ist das stilistisch, Herr Holtmann, eher Schröder als Merkel?
Ich denke, man sollte in diesen Tagen, wo unsere politischen Repräsentanten permanent im Rampenlicht und vor den Mikrofonen der Medien stehen, einzelne Formulierungen, auch nicht eine sicherlich flapsige wie diese, überzeichnen. Und ich denke, wichtiger ist in der Sache, dass die von einer Mehrheit der wählenden Bürgerinnen und Bürger mit Vertrauen ausgestattete amtierende Bundesregierung ihr Amt so versteht, dass sie die Herausforderungen vor allen Dingen mit Besonnenheit und entsprechender Nüchternheit erledigt. Was ich allerdings bei Olaf Scholz wie viele andere auch ein wenig vermisse, ist die Bereitschaft, zeitnah auch die zugegeben schwierige Entscheidungssituation und was zu den Entscheidungen, die gefällt worden sind, ja nicht einsam durch den Bundeskanzler, sondern im Konzert der Bundesregierung, was dazu geführt hat, das auch entsprechend öffentlich zu erläutern. Da gäbe es sicherlich noch einen Nachholbedarf.
Ich danke Ihnen für Ihre Analyse heute Mittag. Eberhard Holtmann, emeritierter Politikprofessor an der Universität Halle-Wittenberg. Danke Ihnen.
Bitte schön.
Schöne Osterfeiertage. Alles Gute. Bis bald. Tschüss.